Wir sind hier auf Radio X, Politopia Magazin. Ja, wir haben einen wunderschönen Oktobertag heute hier und ihr werdet es nicht glauben. Ich habe hier live einen Gast, worüber ich mich sehr, sehr freue, weil wir haben heute wieder eine Sendereihe, die ihr schon lange kennt bei mir. Geld und Finanzsystem wird das Thema heute sein und mein Gast ist heute Johannes Prisemann. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, freut mich hier zu sein.
Ja, prima, das freut mich auch, sehr schön. Geld und Finanzsystem, das ist ja immer wieder irgendwie eine Frage, die wir uns stellen. Wie machen wir das? Was wird passieren mit unserem Geld? Wohin geht denn das? Und heute konzentrieren wir uns tatsächlich etwas auf Kryptowährung, aber eigentlich nicht so, weil tatsächlich bin ich persönlich die Befürworterin von dem Bargeld, weil ich es sehr wichtig finde. Warum ich das sehr wichtig finde, das werden wir heute hier von jemandem erfahren, der das vielleicht ein bisschen besser erklären kann wie ich. Und zwar haben wir hier einen Herrn Johannes Prisemann und ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat, hier bei mir live im Studio zu sein, weil es ist viel, viel schöner, wenn man sich hier so face to face sehen kann. Ja, Bargeld. Dann fangen wir nochmal direkt an. Vielleicht erstmal vorab, Herr Prisemann, würden Sie sich kurz vorstellen und uns mal ein bisschen Ihren Werdegang beschreiben, woher Sie kommen und was Sie so die letzten Jahrzehnte gemacht haben?
Woher ich komme und was ich die letzten Jahrzehnte gemacht habe. Ich habe jetzt 6,4 und ein bisschen Jahrzehnte hinter mir. Das, was Sie hier in dem Zusammenhang interessiert, ist natürlich, wie komme ich dazu, überhaupt was über Bargeld zu erzählen. Das liegt daran, dass ich mich entschieden habe, Jura zu studieren. Und als Jurist wollte ich eigentlich dazu beitragen und möchte das immer noch, dass wir der Natur und dem Planeten und dem Leben gegenüber als Spezies fair und lebensfördernd uns verhalten und auch untereinander fair verhalten uns verhalten. Jeder, der Soziologie und Politologie studiert hat, was ich zu dem Zeitpunkt meiner Studienwahl natürlich nicht hatte, sagt mir, du bist aber ein naiver Träumer. Recht ist ein Herrschaftsmittel.
Wie war es denn so in Ihrem Werdegang? Hatten Sie das Gefühl, dass Sie wirklich Herrschaft besitzen, so in Ihrem?
Nein, Herrschaft kann man, wenn überhaupt, ja nur über sich selbst ausüben. Der einzige Mensch, wenn man es philosophisch betrachtet. Selbstverständlich können Menschen über Menschen Herrschaft ausüben und darum wird es in diesem Gespräch sicher auch gehen. Geld ist nämlich auch ein Herrschaftsmittel, ist ein Steuerungsmittel. Mhm. Ich habe dann tatsächlich Jura studiert und die große Begegnung, die ich zu dem Thema eben im Studium beziehungsweise während der Referendariatzeit, die ich in München hatte, an der Ludwig-Maximilians-Universität, die große Begegnung war in Augsburg mit Professor Dr. Dieter Suhr, der ein Projektseminar Währungsverfassung machte. Ich war interessiert bereits an den Fragen, Bankinitiative für Frieden und Ökologie gab's damals.
Wow, das war in den 80ern?
In den 80ern, ja, das war der Raketensommer, NATO-Doppelbeschluss. Leute, lasst uns das Geld abziehen von den Banken, dann können keine Raketen finanziert werden. Mhm. Ich habe halt den Militärdienst oder Wehrdienst verweigert, weil ich dachte, es ist besser, sich töten zu lassen. Ist auch sehr, sehr spannende Frage, aber lassen wir das mal beiseite. Mhm. Denke ich vielleicht heute auch wieder anders drüber. Das war praktisch der Impuls, dass ich mich mit Finanzwesen befasst habe. Und der hat das Geld aus kybernetischer Sicht angeschaut. Kybernetisch hört sich ganz toll an, ist eigentlich nichts anderes als Heizungssteuerung. Kybernetik bedeutet, kommt vom Gubernator, vom Steuermann. Wenn das zu heiß wird, dann kühle ich und wenn es zu kalt wird, heize ich. Und so ist auch die Philosophie der Zentralbanken. Nur haben wir ein kybernetisches System mit einem Wachstumsmotor, der nicht kybernetisch ausgesteuert wird. Dieses System funktioniert nämlich nur mit permanentem Wachstum. Aber das ist vielleicht auch eine Vorwegnahme. Sie wollten meinen Werdegang wissen. Das ging dann sehr glücklich. Es ist ein kleines Wunder. Ich bin zunächst Anwalt gewesen und wurde dann Bankenaufseher und Bankenregulierer, erst in Berlin, dann in Brüssel mit der Kommission und war dann später im Europäischen Währungsinstitut und in der EZB in verschiedensten Positionen tätig. Mhm. Mit 60 Jahren und 6 Tagen hat man mich mit einem guten Handgeld entlassen auf meinen eigenen Wunsch. Und das liegt jetzt, da Sie aufmerksam zugehört haben, mindestens 4 Jahre zurück.
Ja, sehr schön. Es ist sehr, sehr interessant, dass Sie sich jahrzehntelang halt auch mit dem Geld beschäftigt haben. Also wenn ich jemand fragen würde aus der Sicht des Rechtswesens, dann darf ich Sie fragen, was verstehen Sie denn unter Geld? Außer jetzt natürlich Macht und Herrschaft und vielleicht andere, aber wirklich dieses Geld, so wie wir das vielleicht als Bar und als Zahlungsmittel kennen.
Das ist so die schwierigste Frage, die ich nicht beantworten werde, aber ich kann vielleicht ein paar Anstöße geben. Eben habe ich hier im Radio X eine Vorgängersendung, glaube ich, gehört. Da ging es um Cyberspiele und dort konnte man Lebenschips erwerben. Und zwar, wenn man dieses oder jenes tat und alle seine Pegelstände und dergleichen Punkte sammelte, dann konnte man länger leben. Wenn nicht, dann war man eben tot. Im Prinzip ist Geld in unserer Gesellschaft genau das. Es ist ein Lebenschip. Ja. Die Frage ist, ist das richtig so oder falsch? Es hat Gesellschaften gegeben über die Entwicklung des Menschen über Jahrtausende, die ohne diese Chips ausgekommen sind. Diese Chips, ich nenne es mal Überlebenschips, so hieß es, glaube ich. Ich habe die Sendung nicht so genau gehört. Haben unglaubliche Macht, verleihen zugleich unglaubliche Macht. Ansonsten, wenn Sie es genauer wissen und technisch sehen wollen, hat Geld klassisch 3 Funktionen, über die wir wahrscheinlich auch sprechen werden. Zahlungsmittel, Wertspeicher und Wertmesser. Alles Mögliche kann Geld sein, ja. Kennen wir alle, von der Kaurimuschel bis zur Bitcoin, ob das Geld ist, können wir auch fragen, kommen wir später drauf.
Ja, genau. Also Geld ist jetzt, Sie haben es jetzt in mehreren Säulen irgendwie erklärt, aber wenn ich mir jetzt so ganz simpel, also ich bin jetzt eine Bürgerin, ich gehe jeden Tag schaffen und schaffe mir dann so ein bisschen was an, damit ich irgendwie all meine Ausgaben irgendwie abarbeiten kann und dann belohne ich mich auch manchmal und sage mir, ah, jetzt würde ich das und jenes und da würde ich gerne hingehen und da. Und dann belohne ich mich und das kann ich tatsächlich dann mit dem Geld. Natürlich kann ich mich auch anderweitig belohnen, aber wenn ich jetzt bei dem Geld bleibe, dann ist es auch, man belohnt sich, auch wie jetzt in diesem Gaming-Spiel. Also sich belohnen heißt ja auch, ich kann das vielleicht physisch nehmen oder ich kann es Krypto oder also digital nutzen. Also es gibt mehrere Formen, nicht nur was es bedeutet, sondern auch vielleicht noch mal ganz weiter hinten rauszuholen. Also Geld ist ein Tauschmittel. Ein Tauschmittel, dass ich gebe Ihnen etwas, Sie geben mir und dann tauschen wir mit diesem Geld. Was gab's denn vor dem Geld? Also da haben die Leute wahrscheinlich Salz gegen Messer getauscht oder Essen gegen Klamotte oder sowas. Also es gab's immer schon dieses Tauschen. Und das ist ja ein soziales, soziale Fähigkeiten, dieses zu nutzen. Ja, sonst bräuchten wir gar kein Geld.
Es gibt ja, wie ich sagte, Gesellschaften, die ohne Geld auskommen und ausgekommen sind. Gibt es wahrscheinlich immer noch die eine oder andere im ganz fernen, entlegenen Gebieten. Ich verstehe Ihre Frage auch in die Richtung, was ist denn jetzt bei uns Geld und was funktioniert als Geld? Und würde ich gerne das Bild der Zwiebel nehmen. Der Kern, so wie es heute organisiert ist, unseres Geldes ist das Geld, das die Zentralbank ausgibt. Und das hat zweierlei Gesichter derzeit. Einerseits das Bargeld, das wir alle kennen, mit dem wir tauschen. Dieses Bargeld kann man aber auch schon wieder betrachten, komme ich später darauf zurück, wie ein Kredit. Denn wenn Sie Messer gegen Salz tauschen, dann hat jeder was Nützliches. Wenn von einem Tag auf den anderen die 10.000-Rupien-Note für ungültig erklärt wird, dann ist das kein Tauschmittel mehr.
Richtig, ja.
Das heißt, es hat nur einen Sinn im sozialen Kontext aufgrund einer Rechtsordnung. Mhm. Und deswegen ist jeder Euroschein, jeder Euro, den wir in der Hand haben, zugleich wie ein Kredit an die gesamte Gemeinschaft. Das ist das eine Kern. Der eine Kern der Zwiebel, der andere Kern der Zwiebel ist weniger bekannt, weil sich die Menschen darüber keine Gedanken machen. Das sind die Reserven. Das sind die Guthaben der Banken bei der Zentralbank. Die bezahlen sich nämlich untereinander, weil sie sich auch nicht bedenkenlos Kredit einräumen können. Um diesen Zwiebelkern herum gibt es dann die Schale, die Bankengeld oder Giralgeld heißt. Das ist das Geld auf unseren Konten. Und wenn Sie Ihren Euroschein zur Bank tragen, geben Sie der Bank Kredit. Und das ist natürlich ein kleinerer ökonomischer Kosmos als die gesamte Euro-Währungsgebietseinheit. Also, und Sie haben damit auch ein anderes Risiko und richten andere ökonomische Prozesse in, oder setzen Sie in Gang. Mit dem Euro in der Hosentasche oder in der Handtasche haben Sie dem Gesamtsystem praktisch Kredit gegeben. Mit dem Euro auf dem Bankkonto haben Sie Ihrer Bank Kredit gegeben. Und dann geht die Zwiebel auch noch weiter. Wenn Sie jetzt bei PayPal Kunde sind, PayPal verspricht Ihnen, ich mache Bezahlvorgänge, ich ermögliche deine Käufe und dergleichen im Netz. PayPal verspricht Ihnen für einen PayPal-Euro einen Bank-Euro. Eine Bank verspricht Ihnen für einen Bank-Euro einen Zentralbank-Euro, nämlich Bargeld.
Das ist das eine, aber ich kann natürlich auch mit dem PayPal an einen Bankaccount gehen noch und auch Bares abheben. Auch interessant.
Müssen Sie eben in der Zwiebel 2 heute durchstoßen.
Genau.
Von PayPal zur Bank, von der Bank zum Bargeld. Und es gibt mittlerweile auch Banken, die sagen, tut mir leid, das ist uns zu umständlich. Wir wollen nur noch bargeldlos arbeiten. Das ist allerdings mit dem Paragraphen 3 Absatz 1, ich glaube es ist Nummer 3 des Kreditwesengesetzes, leider nicht vereinbar. Nur sieht man da vielleicht drüber hinweg, da müssten meine ehemaligen Kollegen mal hinschauen. Jede Eröffnung eines Bankkontos ist damit verbunden, dass der Bankkunde, die Kundin einen Anspruch auf Auszahlung des Guthabens in Bargeld hat, in Deutschland.
Ja, noch ist das tatsächlich so festgelegt. Aber wenn ich, also jetzt haben wir tatsächlich so ein bisschen dieses Krypto erklärt zu dem Bargeld und Compare zur Bank. Leichte Zwiebel.
Darf ich unterbrechen?
Gerne.
Krypto haben wir noch gar nicht erwähnt. Krypto kommt aus dem Griechischen kryptein, verbergen. Mhm. Verbergen, warum verbergen? Sie offenbaren natürlich, wenn Sie ein Tauschgeschäft machen, Ihrem Tauschpartner, Ihrer Tauschpartnerin, ich habe Interesse an dem, was du hast und du hast Interesse, was ich habe. Das betrifft nur uns beide. Wenn Sie eine Banküberweisung machen, offenbaren Sie dem Verkäufer und der Verkäuferin oder Ihrem Partner auch dasselbe, aber zugleich offenbaren Sie es einem elektronischen Datenverarbeitungssystem und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank. Das ist die Privatheit, die dort sich anders gestaltet als im bilateralen zweiseitigen Tausch mit Bargeld. Kryptographie ist nichts anderes als Geheimschrift. Der Klassiker ist ja die Bitcoin. Die Bitcoin verspricht, ihr könnt mit mir wie mit Bargeld geheim bezahlen. Von Ihnen, Frau Witscherin, an mich geht über Bitcoin so, das ist das Versprechen jedenfalls, wie eine Bargeldtransaktion, ohne dass irgendein Systemadministrator, eine Systemadministratorin das mitbekommt. Mit dem Begriff Krypto wird in der Hinsicht oft Unfug getrieben, denn auch Stablecoins oder dergleichen fallen unter Kryptoassets. Das Kryptische daran ist teilweise einfach nur, dass es digital verschlüsselt ist. Wenn Sie nicht fälschbare digitale Kunstwerke sehen, die sind zwar kryptifiziert, weil damit keiner sie knacken kann, aber das Kunstwerk ist nicht kryptisch, das soll ja genossen werden.
Interessant finde ich aber jetzt, wenn wir da übergehen in diese Kryptowährung, ist dann verschwindet ja das Bargeld. Also das geht ja so ein bisschen dann auch in den Hintergrund. Also zumindest befinden wir uns jetzt in einer Zeit, wo Kryptowährung schon an anderen, ich sag mal, Niveau oder erreicht hat. Und da kommen wir in ein anderes Spiel. Also das Bargeld ist jetzt schon fast nebensächlich. Was passiert denn mit diesem Bargeld gerade?
Also ich würde das ein bisschen anders sehen. Das ist, die Kryptos versprechen, wie Bargeld zu sein. Aber wer das Bargeld wirklich verdrängt, ist das Bankgeld und sind die PayPals dieser Welt. Und das sind keine Kryptowährungen. Mhm. Das sind schlichtweg uns allen bekannte Buchungsvorgänge, die über EDV laufen. Mhm. Warum verschwindet das Bargeld? Weil wir in einem Prozess der Transformation sind. Unser, und ohne ihn gewählt zu haben, sag ich mal, der einzelne Konsument, die Einzelkonsumentin wird nicht drüber nachgedacht haben, kaufe ich lieber im Internet oder nicht. Es ist halt verlockend, das Billigste zu kaufen. Und das kriegen Sie im Zweifel übers Internet und nicht bei Tante Emma. Mhm. Die Tante Emmas sind fast alle verschwunden. Das verdrängt
die
das.
Eigentliche Tante Emma kann auch nicht mehr einkaufen.
Die eigentliche Tante Emma hat auch Schwierigkeiten, wenn sie kein Bankkonto hat, in der Tat. Ja. Das heißt, während man früher das Barzahlen als den Normalfall hatte, ist das Barzahlen mittlerweile für selbst für geringe Transaktionen fast bald die Ausnahme. Die Zahlen kann man in der Zeitung lesen. Das ist unmaßgeblich. Es ist aber was vollkommen anderes, ob ich bar bezahle oder mit einem Zahlungsinstrument, Kreditkarte oder PayPal oder aus einem Geldmarktfondsanteil einen Schnipsel übertrage. Mhm. Weil nur in der Barzahlung, das von Angesicht zu Angesicht dieser von Ihnen beschriebene soziale Prozess stattfindet, aber ich kann mit dem Bargeld halt im Internet nichts anfangen. Ich kann es nicht durchs Rohr schießen. Es gibt zwar Angebote, dass man bestellt und dann irgendwo an irgendeiner Stelle Bargeld einzahlt. Das gibt's auch. Es gibt für jeden besonderen Bedarf Lösungen. Das Phänomenale ist halt, die Kartenzahlung ist sehr bequem. Sie wurde in der Pandemie von vielen als hygienischer bezeichnet, was falsch ist. Bargeld ist hygienischer, als wenn Sie auf dem Touchpad irgendwas eintippen. Mhm. Aber das mal beiseite. Es gibt halt Interessen daran, das Bargeld zurückzuziehen. Massive ökonomische Interessen.
Wer hat diese Interessen?
Wer hat die Interessen, das Bargeld zurückzudrängen?
Warum vor allen Dingen?
Und warum?
Ja.
Das ist
so ein bisschen Monotonie, weil ich meine, es kann ja alles bestehen.
Es kann alles bestehen. Die Menschen haben letztlich die Wahl. Fertig. Nur das, was niemandem so richtig bewusst ist, bezahlen kostet Geld. Jeder Bezahlakt kostet irgendwo Geld. Die Banknoten fallen nicht vom Himmel, die sind fälschungssicher. Ihre Herstellung ist kostenträchtig.
Ja.
Ihr Transport ist kostenträchtig. Das machen Sie nicht mit dem Handwagen, sondern mit Spezialfirmen, die auch gesichert sind. Mhm. Es gibt, wenn man das so will, ich lese gerade ein Buch, das ich empfehlen kann, von Brad Scott, Cloud Money nennt er das. Bin mittendrin. Der spricht von einer unheiligen Allianz aus, ich würde fast sagen, Staat, Bankensektor und IT-Tech-Giganten. Das Bargeld, so wie wir es bisher haben, hat die Eigenschaft, einerseits ein Vertrauensbeweis des Staates an die Bürgerinnen zu sein, denn sie können mit Bargeld ihre Steuern eben auch hinterziehen. Der Staat vertraut aber den Bürgern und sagt, ich vertraue euch dieses Zahlungsmittel an, weil ich ein guter Staat bin und ihr wisst, ihr zahlt nur die Steuern, mit denen wir Gutes anrichten.
Genau, das.
Es ist andererseits aber auch ein, wie soll ich sagen, ein Vertrauensbeweis der Bürgerinnen und Bürger an den Staat. Mhm. Wenn die Währung ruiniert ist, wird kein Bargeld mehr genommen. Mhm. Sie nehmen es nur dann, wenn es tatsächlich auch wertstabil ist. Und Sie haben nur dann Vertrauen in das Bargeld, wenn tatsächlich die Währung stabil ist. Das hat mit der Wertmesserfunktion des Geldes zu tun.
Na, da sind wir jetzt in einer ganz anderen Welt mit der Inflation. Das ist ja jetzt.
Wir haben immer schon Inflation gehabt. Es war sogar ein Inflationsziel der Zentralbank. Mhm. Aber wer hat Interesse daran und wieso? Mhm. Ich denke, das hat mit der Machtfunktion des Geldes zu tun. Wenn Sie jegliche finanzielle Transaktion Ihrer Bürgerinnen und Bürger kennen, können Sie selbstverständlich lückenlos alles besteuern. Geld ist ein Steuerungsinstrument. Das wird immer gerne vergessen. Ist ein Anreizinstrument, um Konsum und Verhalten zu lenken. Wenn Sie zudem wissen, und das sind, jetzt kommen die IT- und Tech-Giganten ins Spiel, welche Vorlieben hat dieser Mensch? Und wenn Sie zugleich auch noch wissen, Wann sind diese Vorlieben in der Tageszeit, Nachtzeit, im monatlichen Zyklus besonders ausgeprägt, dann können Sie mit diesem Wissen höhere Preise für Ihre Produkte erzielen. Es werden mittlerweile Verhaltensdaten von Menschen gegen Geld gehandelt. Wir hatten mit meiner Gewerkschaft, ich bin in der EZB auch für die Gewerkschaft tätig gewesen, eine sehr schöne Veranstaltungsreihe. Da sprach die Vizepräsidentin der Kommission über die digitale Agenda der EU-Kommission. Bis 2030 sollen alle Bürgerinnen und Bürger eine biometrisch unterlegte persönliche digitale Identität haben. Und die Frau Vestager sagt, es hat natürlich auch Kehrseiten. Und sie brachte dann ein interessantes Beispiel. In Dänemark ist wohl vorgekommen, dass eine Firma ihre Google-Dienste mit den Daten ihrer Kunden bezahlte. Da wurden die Kunden aber auch nicht gefragt, ob das ihnen recht ist. Also das Interesse an dem Verschwinden des Bargelds kommt einerseits aus dem Wunsch, komplette Kontrolle zu haben, vom Staat her verständlich. Aber es ist dann halt kein ausgewogener Staat mehr. Ich sehe das Geld wie ein Wiegepunkt, ein Hypomochlion. Die Balance zwischen individueller Freiheit und kollektiver Verantwortung hält. Das hat aus meiner Sicht erheblich mehr Funktionen als nur Zahlungsmittel zu sein. Das Interesse der Banken ist auch klar. Die Bargeldbearbeitung ist kostenintensiv. Zudem ist das Bargeld ein Kontrollinstrument, denn sie müssen die Liquidität in Bargeld steuern. Sie können einen Bankrun erleiden, wenn die Kunden all ihr Bargeld abziehen. Durch das Bargeld hängen die Banken eben einerseits am guten Glauben ihrer Kundinnen und Kunden und andererseits auch am Gängelband der Zentralbank.
Ja, es wird immer noch komplexer. Wir bleiben noch ein bisschen bei dem physischen Zahlungsmittel. Aber bis wir da hinkommen, machen wir eine kleine Pause, weil es wird nämlich jetzt noch viel komplexer. Wir gehen zu den Zahlungsmitteln, wir gehen weiter zu den Stablecoins, zu Kreditkarten. PayPal haben wir gerade kurz angeschnitten und dann eventuell auch noch zu neuen Entscheidungen des europäischen EuGHs und dem Bundesverwaltungsgericht. Und bis dahin machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause für euch. Hier ein Song von Joe Fleming. Ja, ihr seid hier beim Polytopia Magazin, unserem nicht kommerziellen Stadtradio, Radio X, könnt ihr uns hören. Selbstverständlich auch jederzeit nachhörbar. Alle Sendungen, die wir jetzt die letzten 10 Jahre hier auf dem Sender Mittwoch 16 bis 17 Uhr hier auf Radio X gesendet haben, und zwar polytopiamagazin.de. Da findet ihr alle Sendungen. Ja, ich sitze jetzt hier wieder im Studio 1 zusammen mit einem Gast, worüber ich mich sehr freue. Der Herr Priesemann ist bei mir Jurist und jemand, der sich mit Geld, Finanz, ja, Transaktionen, dem Rechtswesen der Zahlungsmittel, der Kryptowährung, der Credits, der Stablecoins und wie die alle heißen, sehr, sehr gut auskennt. Und deshalb habe ich ihn eingeladen, damit er mir so nochmal erklärt, was ist Geld. Und nicht nur mir, sondern auch euch, die jetzt draußen an den Endapparaten hier über den Äther alles hier auch mithören dürft und könnt. Ja, wir sind jetzt eben bei den sogenannten Erklärungsnöten gewesen. Was ist Geld? Wie schafft sich das Bargeld gerade hier an? Wie schafft sich's ab? Wer hat Interessen daran? Und das Geld als Zahlungsmittel und vielleicht diejenigen, die die Sendung gehört haben, das einer der letzten Sendungen Geld und Finanzsystem, da war der Herr Norbert Hering hier. Er selber hat tatsächlich eine Klage geführt über den Beitragsservice der GEZ, ARD und ZDF und den Rundfunkbeitrag, der von uns hier als Pflicht zu zahlen scheint, angefordert werden, hat er geklagt. Und zwar hat er gesagt, er würde gerne dieses Bar zahlen, also nicht über einen Bankaccount, also überhaupt über irgendeinen Bankaccount. Vielleicht bleiben wir jetzt bei diesem Endergebnis von dieser Klage, die der Herr Norbert Hering da angepriesen hat. Was ist denn da genau passiert vielleicht von Ihnen, Herr Priesemann?
Also was da passiert ist, ehrlich gesagt, wenn ich es richtig sehe und Erinnerung habe, hat er nicht geklagt. sondern er ist verklagt worden und beziehungsweise er ist bestraft worden und hat dann geklagt.
Genau.
Und zwar hat er gesagt, ich möchte meinen Rundfunkbeitrag mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel zahlen. Es gibt einen Paragraphen 14 Bundesbankgesetz, da steht drin, Bargeld muss angenommen werden. Und zwar steht auch drin, wie und in welchen Stückelungen und dergleichen. Und er hat dann seinen Rundfunkbeitrag zahlen wollen und hat es auf, da die das nicht annehmen wollten, weil nur Bankengeld akzeptiert wird, das man ja schön bequem überweisen kann, hat er das beim Amtsgericht hinterlegt, damit er nicht in Verzug kommt. Das sind so juristische Finessen. Dann ging dieser Streit durch alle Instanzen, landete beim Bundesverwaltungsgericht. Das gab ihm nach deutschem Recht Recht. Die GEZ, Gebühreneinzugszentrale, muss Bargeld nach deutschem Recht annehmen, waren sich aber die Verwaltungsrichter nicht sicher. Wir haben ja jetzt den Euro. Wer ist denn da jetzt zuständig? Sie haben diese Frage dem EuGH vorgelegt und der EuGH hat tatsächlich was ganz Merkwürdiges entschieden. Es gibt zwar...
Also dem Europäischen Gerichtshof.
Ja, EuGH, Entschuldigung, der Europäische Gerichtshof, der hat dann in der Großen Kammer entschieden, dass in der Tat es ein öffentliches Interesse geben kann, die Barzahlung auszuschließen, selbst für das gesetzliche Zahlungsmittel, also Grenzen gesetzt. Das heißt, er hat gesagt, der Staat muss nicht unbedingt Bargeld annehmen, wenn das ihm zu teuer kommt, das Bargeld zu verwalten. Dafür hat er aber auch eine Ausnahmeregel gemacht. Es kann ja nicht angehen, alle Menschen zu verpflichten, ein Bankkonto zu haben. Und hat gesagt, wer nachweislich keinen Zugang zu einem Bankkonto hat, dem müsse die GEZ auch die Möglichkeit geben, bar zu bezahlen.
Aber nachweislich, also wer soll mir denn nachweisen, dass ich kein Bankkonto habe?
Gut, das ist so ähnlich wie Wehrdienstverweigerung. De facto hat der EuGH den Banken damit einen Rückenwind gegeben zur Eindämmung der Bargeldnutzung. Ich halte das für ein Fehlurteil. Und das ist milde gesagt. Ja, ich würde mich noch mehr drüber aufregen, ehrlich gesagt. Denn es gab bereits vor diesem Prozess eine Empfehlung, was in Europa das gesetzliche Zahlungsmittel ist. Und das war sehr richtig ausgedrückt. Es muss angenommen werden. Es ist, wie ich dargelegt habe, das Bargeld ein Instrument der sozialen Gemeinschaft, das einerseits Kredit des Staates an die Bürgerinnen und Bürger ist und andererseits auch Kredit der Bürger und Bürgerinnen an den Staat. Sie müssen sich ja vorstellen, sobald Sie gezwungen sind, ein Bankkonto zu eröffnen, sind Sie gezwungen, die Bankgeschäfte dieser Bank zu finanzieren mit Ihrem Vermögen. Das heißt, wenn Sie es aus der Verantwortungsethik betrachten, Sie sind damit mitverantwortlich, was Ihre Bank mit Ihrem Geld tut. Es gibt durchaus Banken, die keine besonders mir willkommenen Geschäfte in den letzten Jahren getan haben. Suchen Sie sich daher Ihre Bank gut aus. Großes Thema Green Banking, Ethical Banking und dergleichen mehr. Nur als Bankkunde haben Sie eine geringe Einfluss auf das, was mit Ihrem Geld geschieht. Und es ist auch eben dem Konkursrisiko ausgesetzt, dass die Bank sich verspekuliert. Ich halte dieses Urteil für sehr verheerend. Herr Hering scheint das auch noch, das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt ihm Unrecht gegeben nach dem Hinweis des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs. Und wenn ich das richtig sehe, möchte er das gerne noch mal überprüfen lassen. Es gibt eine wunderbare Dissertation für die Personen, die sich einarbeiten wollen. Die ist von Julian Eibel, Privatheit durch Bargeld? Der analysiert in ganz hervorragender Weise aus rechtlicher Sicht, warum das Bargeld so essentiell wichtig ist. Wir kommen damit eigentlich schon zu der Frage der Kryptos.
Genau. Allerdings, weil ich meine, ganz ehrlich, es ist so ein riesengroßer Push, Bargeld wird immer in die Ecke gedrängt und es ist mittlerweile ist es schon nicht nur dreckig, das kennt man ja auch sowieso, auch Geld ist dreckig, aber dass es noch dreckig ist, um Viren irgendwie weiter zu verbreiten, also es ist schon so, man macht es uns unschmackhaft, das Bargeld, aber das ist es gar nicht. Also ich bin tatsächlich, wenn ich dieses Papierchen oder auch diese Coins irgendwie physisch habe, dann gehe ich ganz anders damit damit um? Ich mache mein Portemonnaie auf und wenn da nichts drin ist, sage ich, das ist ja nichts mehr drin. So, aber wenn ich das in meinen digitalen Geräten eingebe, dann habe ich gar kein Verhältnis dazu. Also ich verliere tatsächlich ein Verhältnis zu dem Geld. Und das ist vielleicht auch, sag mal jetzt eine psychische oder physische und ein psychischer Ansatz, dieses Physische nicht zu spüren. Und was bedeutet das denn, dass wenn man, und jetzt bin ich an dem Punkt, eigentlich das einzigste Zahlungsmittel, was wir hier nutzen können in der Welt oder hier in der BRD, ist gesetzlich das Bare reguliert. Und diese Kryptowährung, die Sie vorhin kurz erklärt haben, Stablecoins, PayPal, Kreditkarten etc., welche Zahlungsmittel wir auch haben, da sind zusätzliche Zahlungsmittel. Wie sind die denn geregelt? Was ist da eigentlich? Ist das jetzt nur eine Gutschrift oder, wie Sie vorhin auch gesagt haben, ein Versprechen, ja, dass Sie mir das auszahlen in bar, aber es ist immer noch das Versprechen zu dem Baren.
Ja, da habe ich nach dem Urteil des EuGH meine Zweifel. Wenn der Staat sein eigenes Bargeld nicht mehr annehmen muss, und wir können in der Tat die Steuern auch nicht mal mehr in bar, die Steuern werden auch auf private, von ja letztlich privaten Geld, Bankengeld beglichen, dann kann meines Erachtens dieser Paragraph 3 KWG nicht mehr aufrechterhalten werden, der die Banken verpflichtet, dieses teure Bargeld zu produzieren. Wir haben im Moment vor diesem Urteil des EuGH ein System, in dem Banken quasi wie beliehene öffentliche Unternehmer in einer, ich sage da mal, Private-Public-Partnership agieren. Das heißt, wenn Sie irgendetwas kaufen und mit Karte bezahlen wollen, dann muss Ihr Geschäftspartner, Geschäftspartnerin willens sein, statt des Bargeldes eine Gutschrift bei einer Bank zu akzeptieren. Das ist Annahme an Erfüllungsstatt. Das ist etwas nicht ganz so Gutes wie das bare Geld. Das ist allerdings 19. Anfang 20. Jahrhundert Recht aus dem BGB, bürgerlichen Gesetzbuch. Damals war Bargeld tatsächlich goldgedeckt. Eine Courantmark war was anderes als eine Goldmark, eine Umlaufmark, hatte auch nur einen Auszahlungsanspruch auf Gold. Das ist dasselbe Spiel, Papier und Deckung des Papiers. Dieses Urteil ist in seiner Tragweite meines Erachtens vollkommen unterschätzt. Womit bezahle ich denn, wenn ich mit einer Karte bezahle? Ich bezahle nie mit einer Karte. Die Karte nennt man in der Fachsprache nur Zahlungsinstrument. Es ist das Instrument, das eine Kette von elektronischen Datenverarbeitungsprozessen auslöst, die dazu führt, dass von einem Konto abgezogen und auf einem anderen Konto gutgeschrieben wird. Und das ist, wenn Sie nur im Bereich des Bankengeldes, das auch Giralgeld genannt wird, Giro heißt nichts anderes als Kreisen, Girare, das ist der Kreisel, das kreist und zirkuliert innerhalb des Bankensystems. Wenn mehrere Banken betroffen sind, dann giriert das auch noch über das Konto der Zentralbank. Also auch dort wird gut gebucht und abgezogen. Das ist das ganze Spiel. Wir glauben, wir bezahlen mit der Kreditkarte. Das ist aber falsch. Wir zahlen mit dem Versprechen unserer Bank, Bargeld auszuzahlen. Dieses Versprechen müssen Banken meines Erachtens nicht mehr abgeben, wenn der EuGH das ernst meint, sein Urteil. Dann wird das Versprechen nur lauten, wenn ich bankrott gehe, habt ihr einen Anspruch, irgendwo anders ein Bankkonto zu eröffnen und dann wird aus dem Sicherungsfonds das, was von eurem Konto übergeblieben ist, auf diese Bank übertragen. Das ist meines Erachtens die jetzige Rechtslage nach diesem Urteil. Also ich will die Banken ja auch nicht schlecht reden.
Nein, gar nicht. Aber es geht darum, dass wir natürlich unser Giralgeld ja haben. Und das ist, also ob ich, egal in welcher Form ich bezahle, außer Bargeld, auch gesetzlich geregelt werden muss.
Ist es auch.
Und natürlich auch nicht nur das Versprechen, sondern ich habe ja auch diese Zwischenwege. Vorhin hatten Sie diese Zwischenwege auch bei dem Kryptos erklärt. Da passiert ja immer so jemand, der dazwischen ist, der entweder das Ganze komplexer macht, länger macht oder der vielleicht auch noch Gebühren dafür verlangen
nimmt
möchte
und absagt. Ja. Also ich habe das Zusammenspiel zwischen Banken und Zentralbank, so wie es bisher war, als Private-Public-Partnership, also eine Partnerschaft zwischen Privaten und Öffentlichen genannt. Die Banken sind für dieses Privileg, unser Geld zu emittieren, denn das tun sie auch noch. Sie schaffen mit jedem Kredit neues Geld. Mhm. Einer sehr komplexen, nicht überaus immer erfolgreichen Aufsicht unterworfen. Bankenaufsicht, Finanzaufsicht. Warum und wieso? Und wie funktioniert das? Die Kernbotschaft der Bankenaufsicht ist, wer anderer Leute Bargeld einsammelt und für andere Leute Kredite schafft und Bankengeld schafft, muss selber erstmal sein eigenes Geld in dieses Spiel einbringen. Das ist das Eigenkapital der Eigentümer der Banken. Damit, wenn etwas schief geht, zunächst einmal die Verantwortung der Bankeigentümer ins Spiel kommt. Diese Verantwortung ist begrenzt. Und das ist das Phänomen des Kapitalismus. Wir haben uns rechtlich dazu entschieden, dass es neben natürlichen Personen auch juristische Personen gibt. Und die haben immer nur eine begrenzte Haftung mit dem eingebrachten Kapital. So, und an diesem Eigenkapital setzt die Bankenaufsicht an. Und da gibt es ohne Ende Literatur. Es gibt eben Regulierungen im Bankengesetz auf europäischer und auch auf Weltebene, die sicherstellen sollen, dass Banken im Grunde nur sichere Geschäfte machen und nicht Blasen erzeugen.
Was aber leider passiert.
Dann. Was sonderbarerweise immer wieder passiert. Ja, ja. Denn das Geld ist eben auch, wie ich sagte, ein Steuerungs- und Anreizmittel.
Und dann die Öffentlichkeit, wo wir jetzt gerade bei Privat und Öffentlichkeit, am Ende muss dann die Öffentlichkeit tatsächlich noch dastehen und sagen, okay, wir retten unsere Banken, weil wir brauchen die ja. Ich meine, wir wollen keine Banken abschaffen, aber sie auch zurechtweisen in ihre Dienstleistungen, die sie natürlich auch erledigen sollten, um das Finanzwesen auch aufrechtzuerhalten.
Die absolut nützlich sind und einen ungekannten Wohlstand geschaffen haben. Nur sind halt nicht nur die Grenzen des Wachstums ein Problem, sondern auch die Grenzen des Wohlstands. Und dann kommen Steuer- und ausgleichende Gerechtigkeit und Verteilungsfragen ins Spiel. Ja. Aber Sie hatten auch noch nach anderen Dingen gefragt. Wie sieht's mit Krypto aus? Und das können wir auch nochmal angucken.
Genau, das schauen wir uns gleich nochmal an. Die Sendung rast hier diese eine Stunde. Wir machen nochmal eine kurze Pause, damit ihr mal drüber nachdenken könnt, was wir da alles jetzt so besprochen haben. Und wir sind gleich für euch da. So, ihr seid hier beim Politopia Magazin, unserem nicht kommerziellen Stadtradio Frankfurt Radio X. Und zwar bin ich hier wieder mit der Senderei der Geld- und Finanzsystem. Mit mir sitzt hier Herr Johannes Priesemann und wir sprechen gerade über, ja, verschiedene Arten von Geld, Geld an sich, natürlich das bare Geld und auch diese ganzen Giral und Krypto und Parallel. Und also wir werden die nächsten Monate viel mehr noch darüber sprechen, aber um jetzt unseren Tag so ein bisschen abzuschließen, also es geht ja hier tatsächlich um diesen europäischen das Central Bank Digital Currency, CBDC. Haben wir auch schon mal hier in der Senderei drüber gesprochen. Aber was soll das denn? Warum muss der jetzt plötzlich nicht nur digital werden, sondern vielleicht auch physisch? Da würde ich jetzt gerne Herrn Priesemann fragen, was halten Sie denn von dem zentralen digitalen
Giral?
Genau.
CBDC, alles hört sich jetzt Englisch an, das heißt nichts anderes als den Bürgerinnen und Bürgern das zu ermöglichen mit, ich habe das genannt, Kredit an die Gemeinschaft, was sie bisher nur mit Bankgeld machen können, nämlich im Netz zu bezahlen. Von daher bin ich im Grunde sehr erfreut, denn wenn unsere Zentralbank die Bank der Bürger ist und Bürgerinnen, und wir in eine Welt geraten, in der wir vieles online machen. Warum kann ich online nicht mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel zahlen? Das halte ich für eine absolut legitime und gute Erweiterung des Dienstleistungsangebots einer Zentralbank. Dass Sie als Bürger wählen können, ich möchte ein kreditrisikofreies Geld. Ich möchte dem Staat Kredit geben und nicht nur meiner Bank. Ich möchte jetzt ausdrücklich sagen, Banken haben nützliche Effekte. Es ist, wie Spinoza sagt, es kommt immer darauf an, was man mit einem Instrument macht. Das kann gut oder böse sein. Die Bank per se ist weder gut noch böse. Zentralbank desgleichen und schon gar nicht die Menschen, die in der Zentralbank oder in den Banken arbeiten. Was CBDC, also Zentralbankgeld, für Bürgerinnen und Bürger leisten kann, ist tatsächlich mit Zentralbankgeld, das rechtlich die ähnliche Qualität hat wie Bargeld, bei Ihrem Online-Buchhändler oder Ihrem Streaming-Dienst oder was Sie auch immer gerne haben, zu bezahlen und dabei auch eine größere Privatheit herzustellen, als es die kommerziellen Anbieter tun. Gutes Projekt. Böse wird's aus meiner Sicht, wenn die Zentralbank auch auf die Idee kommt, ja, das sollte dann aber auch elektronisch wie Bargeld von Hand zu Hand gehen, offline. Damit kannibalisiert die Zentralbank ihr eigenes bestes Produkt. Und das wäre dann eine echte Gefährdung des Bargeldes durch die Produzenten des Bargeldes selbst. CDBC hat noch weitere nützliche Aspekte, weil es Überweisungen weltweit von Mensch zu Mensch unter Umständen günstiger und transparenter und schneller machen
also
kann.
Also das Target zum Beispiel.
Ein Euro, das wäre im Grunde in Richtung eines Target für die kleinen Menschen wie uns, die von mir aus von Deutschland nach Kroatien oder Serbien, wo es keine SEPA gibt, kostengünstig Hilfszahlungen oder, was weiß ich, Unterhaltszahlungen leisten wollen. Das ist ja im Moment nach wie vor sehr teuer. Auch ein Aspekt, woran die Zentralbanken jetzt weltweit arbeiten und was, wo ich meinen Kollegen nur Lob spenden kann. Wo ich es sehr kritisch sehe, ist, wenn es das Bargeld ersetzen soll.
Also hätten wir dann nicht nur den Euro, den wir jetzt schon physisch haben, sondern CBDC nochmal als eine andere Währung?
Eine Euro-Wallet, ja, eine Euro-Wallet. Sie können dann mit Ihrem Handy Zentralbankgeld, also wir könnten hier im Studio per Klick diese Kreditversprechen der Allgemeinheit untereinander austauschen. Und das kostet Geld, extra Geld. Und da muss ich sagen, überzeugen mich die Argumente und Berichte der Zentralbank überhaupt nicht.
Wenn ich auch schon digital oder überhaupt Währung, die durch Digitalität funktioniert, ist da für mich wirklich die Frage. Und so wie ich das die letzten 5-10 Jahre erlebt habe, sehe ich es nicht. Und die Frage der sogenannten Finanzwesens und dem Klimaschutz. Weil ich brauche ja ein digitales Gerät, das ich irgendwie nicht unbedingt jetzt als klimaschützend so benennen würde. Mein Rechner, mein Laptop, mein Smartphone etc., da finde ich, das beißt sich so.
Da beißt sich meines Erachtens.
Da ist ja vielleicht einfach so ein physisches Geld ganz einfach. Es wird gedruckt, es kostet Geld, es ist vielleicht sehr aufwendig, aber es ist vielleicht doch klimaneutraler, oder?
Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. Ich habe ja eben gesagt, mich überzeugen die Argumente der Zentralbank da nicht, die in ihrem Bericht schrieb, unser CBDC wird sicher weniger Strom verbrauchen als der Bitcoin. Ja, danke schön. Es ist aber ein zusätzliches Instrument. Und zusätzlich zu einem seit Jahrhunderten wunderbar funktionierenden Produkt. Und da werde ich dann als Bürger argwöhnisch. Tut mir leid. Aber da bin ich sehr hoffnungsfroh, denn auch die Zentralbanken haben mittlerweile entdeckt, eine Welt ohne Bargeld ist systemisch gesehen riskant. Jeder Stromausfall haut das gesamte System kaputt. Ich rede gar nicht von so Solareruptionen, die Elektronik kaputt machen, sondern schlichtweg Stromausfällen, Hackerangriffen auf die Infrastruktur. Bares ist nach wie vor Wahres und ich kann meinen Kollegen aus der Banknotenabteilung nur sagen, macht weiter so. Ich war ja mal in der Zahlungsverkehrsabteilung. Sind alles gute Leute. Wir müssen nur als Bürgerinnen und Bürger sehen, dass unsere Zentralbank tatsächlich auch dieses Hypomochlion, diesen Wiegepunkt, den Ausgleich zwischen Macht und Ohnmächtigen im Auge behält und die Interessen der kleinen Leute. Ich habe täglich zu tun in dem Geschäft meiner Frau, oder nicht täglich, sonntäglich, mit Kundinnen und Kunden im kleinen Café. Die wollen alle nur bar zahlen. Und die wollen nicht deswegen bar zahlen, weil sie Steuern hinterziehen, sondern weil sie dann, wie Sie sagen, den Überblick haben und weil sie es verstehen.
Ja, einen sozialen Prozess auch stattfindet, definitiv. Was muss denn getan werden? Vielleicht noch letzten 2-3 Sätze. Wie können vielleicht die Menschen da draußen einfach auch den Banken, den Zentralbanken auch Ideen geben und sagen, hier, wir brauchen das Bargeld, das ist wichtig.
Was getan werden muss, einfach weiter benutzen. Wichtig ist, Sie brauchen eine Bank, es ist gut. Aber gehen Sie zu einer Bank, die Ihnen erklärt, was für Kredite Sie ausgeben, was mit Ihrem Geld geschieht. Sprechen Sie mit Ihren Bankern. Gibt eine ganze Palette von Banken. Was weiters gut ist, politische Diskussion anstoßen. Schauen Sie der Politik auf die Finger. Die ist immer so frech, wie die Bürger es ihr erlauben.
Richtig. Ja, das ist doch ein schönes letztes Wort hier für unsere Sendung heute beim Politopia Magazin. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Kommen hier und für Ihre Worte, Herr Prisemann. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Glück und vielleicht haben wir eine Gelegenheit, die nächsten Male doch nochmal auf Sie zurückzukommen und noch ein bisschen mehr erfahren zu dürfen.
Ja, vielen Dank meinerseits und es ist ein schöner Oktobertag, aber ein sehr warmer. Der DAX steigt, der Meeresspiegel steigt mit. Wenn der DAX fällt, steigt der Meeresspiegel fürchtlich immer noch, weil wir schon zu viel angerichtet haben mit unserer Geldgier.
Ja, allerdings. Ja, das war jetzt das Politopia Magazin heute. Ihr könnt die Sendung auf politopiamagazin.de Webseite nachhören. Ja, ich danke für allen fürs Zuhören. Hoffe, wir konnten euch heute ein bisschen auch in dem Thematik weiterhelfen. Auf bald, ne? Wie immer. Mittwochs 16 bis 17 Uhr. Und die Wiederholung gibt's dann donnerstags 14 bis 15 Uhr. Bis dahin. Tschüss beisammen. Tschüss, Herr Prisemann.
Tschüss.